Ich bin der Willi. Ist es okay, wenn wir per du sind? Das wäre mir recht. Das ist gut. So, ich lege kurz das jetzt zurecht. Ich bin der Willi Zorn eigentlich. Bei Willi bleibt es. Ist kein schöner Name, Zorn. Wenn nur der heilige Zorn ab und zu, aber sonst eigentlich nicht. Und das war schon eine Überredungskunst, dass meine Frau diesen Namen annimmt, dann als wir geheiratet haben. Sie wollte unbedingt, dass ich ihren Namen annehme. Aber mein Schwiegervater heißt schon Willi. Dann gesagt, wir haben dann zwei Friesen und so sind wir bei Zorn geblieben. Ich bin ganz kurz zu mir, damit ihr euch ein bisschen an meine Stimme gewöhnt und so ein bisschen das Eis brechen und dann steigen wir hinein. Wir haben einen Riesenberg zu besteigen. So, ich werde 40 jetzt demnächst, so in einem Monat oder so werde ich 40. Bin verheiratet mit der Lilly, ich heiße Willi, die Lilly, geheiratet. Ich habe gerade eben gesprochen mit deiner Frau, ja, das bist du, dass ich mir keine Namen merken kann. Ich tue mir ganz schwer Gesichter, kann ich mir gut merken, Name ist schwieriger, deswegen habe ich mir eine Frau ausgesucht mit einem Namen, wo ich keine große Kunst brauche, um sie zu merken. So einfach einen Buchstaben ändern und Willi und Lilly. Und genau so. Aber es gibt auch andere Gründe, warum ich sie geheiratet habe. So, muss gestehen, es hat einfach gut gepasst mit dem Namen. So, wir haben zwei Kinder, Timmy und Missy. Und das ist auch ein Trick, immer auf I muss das enden, dann hilft es mir auch. So, Melissa eigentlich und Timotheo. 10 Jahre Tim ist mein Sohn und die Melissa ist 8 Jahre. Genau. Wir, ganz kurz zu meinem Hintergrund, damit ihr auch versteht, warum ich so rede, wie ich rede. Und für mich, die deutsche Sprache ist nicht meine Heimatsprache. Also ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich bin an der chinesischen Grenze unten geboren, in Kirgisien. So, meine Großfamilie, meine Ur-Ur-Ur-Omas und Opas sind unter der Katharina der Großen ausgewandert. Und dann mit meinem Vater sind wir wieder zurückgekommen. Also so bin ich eigentlich von meiner Herkunft ein Schwabe von beider Seiten. Deswegen esse ich gerne alles mit viel Soße. Das mag ich. Ich war 11, als wir nach Deutschland gekommen sind. So bin ich nach Deutschland gekommen. Und mein erster Satz, den ich gelernt habe, war 10 Tafelbrötchen und ein Mischbrot. Das ist mein erster Deutschsatz, weiß ich bis heute noch. Weil ich immer Brötchen kaufen gehen musste morgens. Wir haben große Familie, ich habe noch 5 Geschwister. Und deswegen immer pro Tag mindestens ein Mischbrot und 10 Tafelbrötchen zum Frühstück. Und das war ein Ruckzuck weg. Und genau. So, das hat eine Weile gedauert, bis wir die Ausreise bekamen. Und als ich geboren wurde, haben meine Eltern einen Antrag gestellt. Als ich 11 war, haben wir die Genehmigung bekommen. So, ich bin ein Adventskind. Und das hat auch was, ein Stück weit mit meiner Biografie, hat auch was mit meinem Leben und meiner Haltung grundsätzlich auch mit dieser Welt zu tun. Dort war ich Nazi, also waren wir Nazis in Russland, war das so, weil wir deutsche Herkunft hatten, wurden wir als Nazi verrufen und verschrien, habe mich nicht nur einmal darum geprügelt dann mit den Jungs, vor meiner Bekehrung natürlich. Und als wir nach Deutschland kamen, dann war ich natürlich ein Russe, so. Und das hat lang gedauert. Und ich muss sagen, so habe ich sehr schnell gelernt, dass meine Heimatstadt nicht von dieser Welt ist. So weder da noch da. So, ich lebe in der Erwartung, ich habe ein Bürgerrecht im Himmel. Auf meinem Ausweis steht etwas Herrliches, das himmlische Jerusalem. Darüber werden wir noch in Bezug auf die Offenbarung miteinander sprechen. Und einfach ganz kurz zu mir. Und genau, ich habe vom Beruf mal Kaufmann gelernt, habe 6 Jahre in dem Beruf gearbeitet bei einer Firma Trumpf in Ditzingen. Ja, also nicht Schokolade, Blechschneidemaschinen, Laser, Stanzwerkzeuge, so keine Unterwäsche, gibt es ja auch Trumpf. Da lebe ich jetzt in der Nähe, da wo die. wir leben jetzt in Schwäbisch Gmünd, Ostalb da. Meine Frau hat eine Stelle bekommen, beziehungsweise wurde gefragt, ob sie an einer freien christlichen Schule ein Rektorat annimmt und dort Lehrerin ist. Und so sind wir hingezogen. Ich habe mein Pastorat aufgegeben in einer kleinen Baptistengemeinde in Ditzingen und wir sind dann hingezogen. Ich betreue jetzt momentan dort eine Gemeinde im Umfang so mit 70% vom Lehrdienst, vom Predigtdienst. und zum anderen bin ich Bibelschullehrer an einer Bibelschule, Bibelseminar. Königsfeld hieß es, jetzt heißt es Bibelstudienkolleg. Sie sind aus dem Schwarzwald, sind sie nach Stuttgart gezogen und da unterrichte ich verschiedene Fächer und bin unterwegs, wenn man mich einlädt und ich eine Anfrage kommt, dann gucke ich in meinen Kalender und wenn der frei ist, dann antworte ich, ja, ich komme. So war es bei dir in dem Fall, so war es die Entscheidung selbst. Sobald der Termin frei ist, habe ich eine Berufung und wenn er nicht frei ist, habe ich keine Berufung. So habe ich es bis jetzt immer gehandhabt. Darum bin ich jetzt hier, freue ich mich natürlich, euch wiederzusehen. Danke für das Vertrauen. Freut mich sehr, sehr, dass es euch doch geprägt hat und so viel Freude in euer Herz gelegt hat, dass ihr mich hierher eingeladen habt, dass ich das auch mit euch jetzt teilen kann. Ich freue mich auf das Wochenende. Wir haben viel vor, vom Zeitpunkt her. Ich werde schauen, dass ich keinen auf der Etappe verliere. Wir wollen einen Berg besteigen, um in dem Bild zu bleiben. Wir wollen einen Berg besteigen und ich hoffe, ich werde mich als ein guter Reiseführer da mich bewähren und keinen verlieren. Wir haben wirklich einen Mount Everest vor uns. Da kann man schon einige verlieren auf diesem Berg. Und ich habe schon einige verloren bei der Auslegung und der Offenbarung. Gibt es einige, die dann aussteigen und sagen, ne, ab hier und nicht weiter. Damit ihr mitkommt und diese Spitze seht und diese herrliche Aussicht, muss man sich ein bisschen vorbereiten. Das heißt, man muss es etappenweise machen. Man muss sich an die Höhenluft gewöhnen. So, dass wenn man gleich hochrast, dann kriegt man Atemnot und es wird schwindelig und man denkt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Und das meine ich wirklich, wenn man mit dem Buch der Offenbarung zu schnell, wenn wir einfach jetzt hineingehen, Kapitel 1 aufschlagen und jetzt durchgehen und das bedeutet das, ich glaube, ich verliere euch ziemlich schnell da. Damit ihr mir folgen könnt, zumindest versteht, warum ich das so auslege, wie ich auslege, müssen wir so ein paar Camps einlegen und immer so etappenweise uns vorarbeiten, dann zwischenatmen und dann wieder vorarbeiten. Und so möchte ich heute Abend einen ersten Einstieg mit euch machen in die Offenbarung, in dieses herrliche Buch. Und so euch ein Stück weit vorbereiten, die Fragestellungen, die innere Haltung, innere Ausrichtung müssen wir da prüfen, jeder für sich selbst, warum er eigentlich hier ist und was für ein Interesse er eigentlich daran hat, damit wir wirklich mit offenen Herzen vor Gott das gut machen können hier am Wochenende. Und dann müssen wir einfach so ein paar Werkzeuge uns in die Hand nehmen, so ein paar Klettereisen und die richtigen Schuhe und Jacke und Rucksack und was man einfach so braucht, damit man den Berg besteigt. So werde ich über ein paar Werkzeuge mit euch sprechen. Was braucht man, um diesen Berg besteigen zu können? Ich hoffe aber wirklich, dass bei der Erarbeit oder bei dem Ausprobieren der Werkzeuge und Anschnall ihr schon einen Geschmack bekommt, weil ich werde das anhand der Offenbarung mit euch machen. Dass ihr ein Gespür bekommt und in euch in eine Wartung, jetzt will ich los und ihr dann so da steht und denkt, jetzt muss es doch losgehen. Bevor ich starte, möchte ich einfach, das ist jetzt meine persönliche Neugier, wer sagt, das Buch der Offenbarung ist mehr ein Begriff? Das ist nicht selbstverständlich, also das ist, okay, aber wer hat das schon mal gelesen? Eins, zweimal. Okay, auch gut. Wer hat sich schon intensiver damit auseinandergesetzt? So gesagt, okay, ich habe da ein bisschen Fleiß hineingesteckt. Okay. Ich frage das deswegen, zu einem, um zu spüren, wo ihr steht, und zum anderen, niemand kommt irgendwie neutral an irgendetwas. Also wir bringen unsere Biografie mit, wir bringen unsere Prägung mit, unsere Erziehung, unseren Glauben, unsere Vorstellung von Gott und Welt, jeder bringt etwas mit. Und mit dieser Schau, mit dieser Brille, kommen wir auch an die Bibel und auch an dieses Buch. Und das ist erstmal, das muss man sich einfach zugestehen. Wenn man meint, wir kommen einfach neutral, das wäre echt schön. Das wäre optimal, einfach wirklich neutral. Aber es ist nicht so. Und wenn man das sich nicht bewusst macht, dass man nicht neutral kommt, dann meint man, man kommt neutral und sagt, jetzt, ich gucke es mir einfach mal an. Aber die Brille, die färbt doch ab. Und so einfach diese Tatsache bewusst zu sein, ich komme nicht neutral und ich bin bereit, mich zu hinterfragen, ich bin bereit, hinzuhören, ich will fair sein und darum frage ich einfach, wo ihr steht. So, dann steigen wir ein. Ich hoffe, dass, wie gesagt, das ist nicht meine Muttersprache, wenn ich mich verhasple, manche Fremdwörter nicht kenne, ihr helft mir einfach, gell? Wir sind eine Lerngemeinschaft, ihr werdet mir einfach da helfen, wenn ich hängen bleibe. Okay, also zuerst mal, wir steigen ein, zuerst mal möchte ich mit euch kurz über die Motivation beziehungsweise die richtige Ausrichtung und die richtige Haltung beim Studium dieses Buches ganz kurz sprechen. Wirklich, da will ich nicht zu arg, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir vorher unser Herz prüfen, unsere Ausrichtung und Einstellung prüfen. Das Buch der Offenbarung, das ist natürlich, wenn ihr die Bibel dabei habt, wird optimal. So spätestens morgen wäre gut, wenn ihr eure Bibel mitbringt, weil wir werden viel in der Bibel blättern, von vorne bis hinten werden wir mit der arbeiten. Und das Buch der Offenbarung ist natürlich einfach zu finden, ist am Ende. Es gibt zwei dankbare Bücher, über die man predigen kann in der Bibel. Das ist Genesis, also erste Buch Mose und der Offenbarung. Am Anfang und am Ende, man findet es richtig schnell. So, wir beschäftigen uns mit dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Aber stellt viele Ausleger, schon in der Kirchengeschichte, viele Theologen, Pfarrer, Pastoren, Lehrer und Christen, stellt es vor große Herausforderungen, das Buch der Offenbarung ist. Stellt uns vor große Probleme bei der Auslegung. Und wenn man so ein bisschen die Kirchengeschichte anschaut und die Literatur, die Vielfaltliteratur auch anschaut, merkt man, woher dass es so ist. Es gibt eine Fülle an Auslegungen und genauso eine Fülle auch in verschiedenen Positionen und Auslegungen. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich lieber möchte. Zu wissen, welche Auslegungsgeschichte ihr habt, oder lieber nicht zu wissen, die ihr habt. So, aber wir sind geprägt. Ich habe einfach ein paar Kommentare aus meinem Regal rausgenommen und mitgebracht. Ich werde sie morgen hier auslegen und vielleicht im Laufe des Tages, wenn ihr einfach mal reinschauen wollt und gucken, was es so gibt, könnt ihr gerne da mal reinschauen. Aber wir haben eine Fülle. Oft ist es so, dass eben diese Fülle an verschiedenen Auslegungen und das Buch der Offenbarung ist kompliziert, ist nicht einfach zu lesen. Viele Christen dazu veranlasst hat, es einfach nicht mehr zu lesen. Ja, wer weiß schon, wie man das richtig versteht? Wer weiß schon, wie man es richtig deutet? Woher weiß ich, dass diese Position die richtige ist? So, es gibt verschiedene Gründe, warum das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Offenbarung bei den Christen oder grundsätzlich einfach in Vergessenheit geraten ist. In gewisser Weise eine Neugier in uns weckt, aber trotzdem ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. So ähnlich wie der Hebräerbrief wird auch, oder die Chronik, erste Chronik, zweite Chronik ist auch so ein Buch, das ist nicht so spannend wie die Offenbarung. Aber auf jeden Fall, es hat verschiedene Gründe, warum so ist. Unter anderem ist, weil man irgendwann mal sagt, ja, wer hat schon recht? Es gab viele Spekulationen, es wurde viel darüber geredet und es gab eine Zeit, in der, das war mit das Lieblingsbuch aller Christen, das war ungefähr um die 80er. Und um diese 80er Jahre gab es viel Literatur darüber, viele Kommentare und Bücher. Wenn man so durch die so Altbücher, wie heißt das, Antiquariat so anschaut, dann sind die meisten Bücher über die Offenbarung meistens so um die 80er, 90er Jahre ungefähr. Woran liegt das? Es hat was mit einer bestimmten Auslegungstradition zu tun und Überzeugung. Und zwar folgendes. Es gab eine Ausrichtung, zum Beispiel, ist egal, lassen wir es erstmal mit Namen, und die war überzeugt, dass der Ölbaum in Matthäus 25 für Israel steht. Und wenn es Blüten trägt, diese Generation wird es noch erleben. So, das war. Und dann hat man gesagt, als dann der Staat Israel wieder gegründet worden ist, wann war das ungefähr? 48, hat man gesagt, okay, jetzt trägt er Blüten. Jetzt ist es wieder da. Und dann kam eine ganz große Nahkunftserwartung, der Zionismus ist groß geworden in dieser Zeit. Und die Rückwanderer aus der ganzen Welt ging nach Israel und all diese ganze Geschichte, die damit verbunden ist. Und da war eben ganz große Nahwartung, okay, man hat gedacht, das ist, jetzt geht's los. Und dann hat man gesagt, okay, diese Generation, und dann hat man in der Bibel geschaut, was ist eine Generation? Und dann ist man ins Alte Testament und hat gesehen, die eine Generation, die in der Wüste gestorben war, bei Mose waren 40 Jahre, also 40, 48 plus 40, wo sind wir? Okay, und dann in dieser Zeit, da war es eine riesen Nachkunftserwartung da. Ganze Bücher und ganze Theorien, Planet Erde, wohin? Kennt ihr das Buch vielleicht? Oder die Reihe davon, da gibt es so eine ganze Reihe, zwei Amerikaner. Macintosh, auf jeden Fall, da hängen die Rasierapparate und in der Luft und die Flugzeuge fliegen da unbemannt und Autos fahren los ohne Mann und dann wird dann Rat gegeben, wenn man einen Mitfahrer mitnimmt, sollte man dann sagen, Freund, ich nehme dich echt gerne mit, aber weißt du was, könnte sein, dass du dann fahrerlos irgendwann mal im Auto sitzt. Bist du dir bewusst, mit wem du mitfährst? So, okay. So, in dieser Zeit gab es viel darüber und wurde viel geschrieben. Und viele Gemeinden und Strömungen sind entstanden aus dieser Bewegung. Sekten aus dieser Bewegung entstanden. Zeugen Jehovas ist aus dieser Nachkunftserwartung. Das war ein kleiner Kreis bibeltreuer Christen, hieß es. Und sie haben sich damit auseinandergesetzt und studiert, wann kommt Jesus. Haben angefangen zu rechnen. Ich muss jetzt bald da sein. Und daraus ist ein Riesending geworden. Mit Datum, mit allem drum und dran. Oder die Siebentag-Adventisten sind aus dieser Bewegung herausgestanden. Eine gewisse Weit hat berechnet und die haben sich alle getroffen und gesagt, heute kommt Jesus. Gab es ein Datum. Und saßen sie alle auf dem Feld. Und Jesus kam nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben es verrechnet. Dann haben sie gerechnet und gesagt, in 3 Wochen treffen wir uns wieder, dann kommt Jesus. Die haben sich wieder getroffen. Jesus kam immer noch nicht. Wir haben uns wieder verrechnet. Und interessanterweise aus diesem Verrechnen ist eine ganze Gemeinde und Bewegung entstanden. Und irgendwann mal konnte man ja nicht mehr wieder sagen, wir haben verrechnet. Irgendwann mal wird man als unglaubwürdig dann dargestellt. Dann hat man gesagt, wirklich, das haben die Zeugen Jehovas gesagt, Jesus ist schon gekommen, aber heimlich. Wirklich, das ist ein geheimes Kommen und die haben ein Datum und der hat die 144.000 schon zu sich genommen. Okay? Und wenn die Zeugen Jehovas, ich rede das aus Erfahrung, weil Freunde von mir Zeugen Jehovas waren, zum Glauben gekommen sind und mir das alles erzählt haben. Oder ich kann mich erinnern, als wir Hauskreis hatten, zu viert meine Frau, ich und dieses Ehepaar, das bei den Zeugen Jehovas war, als sie zu mir kamen und gesagt haben, Willi, lass uns einen Hauskreis machen, die Bibel lesen. Ich sagte, wunderbar. Wir haben ein Jahr Römerbrief gelesen und am Ende haben sie erzählt, als wir dann das Abendmahl gemeinsam gefeiert haben, waren sie zu Tränen gerührt. Und dann gesagt, das war für sie so was Besonderes. Wisst ihr warum? Weil wenn die Zeugen Jehovas einmal im Jahr das Abendmahl feiern, dann geht das Brot und der Wein vorüber und niemand darf es nehmen. Weil nun die 144.000 das nehmen dürfen. Weil die gehören zu Christus und sind bei ihm. Aber wer sich anmaßt zu nehmen, das ist ganz schön arrogant, dann, zu sagen, ich gehöre dazu. Weil die sind ja schon weg. Die Zahl ist ja schon voll. Ist ja schnell, 144.000 in der Rückzug voll. Als wir dann das Abendmahl gefeiert haben, es war damit das berührendste Abendmahl, was ich gefeiert habe. Mit Tränen, wir gehören dazu. Wir dürfen auch. Das hat mich sehr, sehr berührt. Es war in so einem Bewusstsein der Gnade in Jesus Christus. Wir haben auch einen Anteil an ihm. Oh, das war was Wunderbares. Und so in dieser Zeit sind all solche Dinge entstanden. Warum erzähle ich das Ganze? Nur nach einer Weile, dann kam zum Beispiel ein sehr bibeltreuer Ausleger, Bengel, sagt euch was, Bengel? Vielleicht in Tübingen, im Bengelhaus, genau, als die liberale Theologie so stark Fuß gefasst hat, hat man ein Haus gegründet mit dem Namen Bengelhaus. Er war wirklich einer, der die Bibel studierte und geliebt hat und den jungen Leuten die weitergegeben hat, viele Pastoren und Pfarrer geprägt hat. Und er hat auch gerne gerechnet. Und dann hat er die Idee gestreut, dass Gog und Magog Russlands ist. Und das hat sich super verbreitet. Und das war aus dem Norden, Russland wird kommen und all diese Dinge. Dass dem Mauerfall kam, Russland zusammengebrochen ist, kam eine große Ernüchterung. Mann, auch das stimmt nicht. Gut, jetzt mittlerweile denken, oh, der personifizierte Teufel. Gell? Freunde, was ich damit sagen will, die Geschichte hat permanent diese ganzen Theorien, Rechnereien und Bücher und Fantasiereien überführt und es kam eine ganz große Ernüchterung und ein Erwachen und eine sogar, ich würde sagen, eine gewisse Gleichgültigkeit, weil dann hat gesagt, wer hat schon recht? Das hat sich alles als falsch erwiesen, die Geschichte hat das als Lügen gestraft und so, okay, wer weiß es schon richtig? Und so gerät das Buch der Offenbarung in Vergessenheit und ein Desinteresse und beziehungsweise ist sogar so weit, dass man eine Person zu mir gesagt hat in einem Gespräch darüber, Willi, weißt du was, es ist nicht heilsentscheidend, ob ich die Offenbarung verstehe oder nicht. Ich hoffe, ihr seid mit mir, wenn ich sage, dass die ganze Bibel entscheidend ist. Wenn Gott uns die Bibel gegeben hat, von der ersten zur letzten Zeile, und sagt, alle Schrift ist von Gott gegeben, alle Schrift ist nützlich, dann können wir nicht sagen, ja, das ist heilsentscheidend, das ist nicht heilsentscheidend, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Oder? Das geht nicht. So können wir mit der Bibel nicht umgehen. So, das ist komplett Gottes Wort. Es ist von ihm inspiriert und von ihm bewahrt. Und es ist alles uns gegeben, komplett alles uns gegeben für uns zur Erbauung, zur Zurüstung, zur Ausrichtung. Von daher können wir nicht sagen, ja, das ist entscheidend, das ist nicht entscheidend. Die Haltung gegenüber der Schrift und der Umgang mit der ist sehr wichtig. So. Ich bin aber sehr dankbar, dass der Saal voll ist. So, es scheint so, es gibt doch ein Interesse an der Offenbarung. Natürlich, es gibt ein gewisses Interesse. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe früher, das war mein Hobby. Als Jugendlicher, Teenie-Jugendlicher, war Offenbarung mein Hobby. Ich habe gern Fußball gespielt, mich mit Freunden getroffen und Offenbarung gelesen. Das war mein Hobby. Okay? Und ich glaube, dass heute das oft so betrieben wird, dass Offenbarung oft gern als Hobby betrachtet wird. So, es gibt Menschen, die sind sehr darauf aus, Rätsel zu lösen. Ja, wer löst gern Rätsel? Puzzle zu machen. So, manche mögen Science Fiction. Manche mögen mystisch. Manche mögen diese Bilder und all das. Und die finden das oft in der Offenbarung. Das ist etwas Mystisches, ein Geheimnisvolles und das regt unsere Fantasie und unsere Neugier und dann will man das lösen und die Schlüssel dazu finden. Ich möchte euch, bevor wir jetzt einsteigen, euch bitten, jeder für sich selbst, ich spiele da keinen Richter, jeder für sich selbst prüfen, was ist meine Motivation, dieses Buch zu lesen? Das Buch zu studieren und der Wunsch, es zu verstehen. Was treibt dich dazu an? Und ich möchte euch drei Punkte nennen, anhand denen jeder von euch sich selbst prüfen sollte. Und dann können wir starten und uns die nächsten Werkzeuge uns anschauen. Aber das ist, ich denke, sehr, sehr wichtig. Der erste Punkt ist, nochmal, was ist deine Motivation? Wenn es Neugier ist, wenn es die Befriedigung deiner Fantasie ist, wenn es einfach darum geht, dein Intellekt zu befriedigen, dann ist das eine falsche Motivation. Wer an die Offenbarung rangeht und sagt, das interessiert mich einfach, ich würde einfach gern wissen, wer ist diese Hure Babylon? Das verstehe ich nicht. Oder was bedeutet die Zahl 666? Ja, wird das ein Chip sein? Oder ist es ein Strichcode? Oder ist es ein, was ist das? Ja, ich bin einfach neugierig. Das ist keine Motivation, keine Herzenshaltung, um dieses Buch zu lesen und dann eben auch zu verstehen. Neugier ist nicht die Motivation, dieses Buch zu verstehen. Und ich will so rum sagen, es ist der Geist Gottes, der uns dieses Geheimnis offenbart. Er hat es geschrieben und er ist der Einzige, der es uns öffnen kann. Und wenn wir in eine Haltung kommen, eine Herzenshaltung, und er kennt unser Herz, und er sieht eben das. Darf ich so kühn sein, zu behaupten, er wird uns das nicht offenbaren. Oder nicht? Er wird unsere Neugier nicht befriedigen. Kennt ihr die Begebenheit aus dem Markus-Evangelium, wo ein Mann, Jairus, zu Jesus kommt und sagt, meine Tochter ist krank, komm bitte. Und es gibt viele Menschen drumherum, oder? Und sie wollen alle das sehen. Sie sind alle neugierig. Ein ganzer Pult geht damit. Und die sind unterwegs und jetzt freuen sie sich. Jetzt kriegen sie eine Show geboten. Jetzt sehen sie, ob er wirklich jemand heilen kann. Jetzt sehen sie, ob er wirklich die Macht hat. Viele waren das. Das heißt, eine große Menge drängte ihn, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Es war sehr eng alles da. Und dann bleibt er doch stehen und eine Frau fasst ihn im Saum des Gewandes, die krank war und die wird dann geheilt. Ich hoffe, in Markus Kapitel 5, falls ihr es nachlesen wollt. Und während diese Frau, die sich heimlich da versteckt und nicht sagen will, wer will, stirbt dieses Mädchen. Und Jesus bleibt stehen, wartet, bis sie sich bekennt und dann geht er weiter. Und als sie dann beim Haus sind, wen nimmt er mit hinein? Nur die beiden Eltern, dann Petrus, Jakobus und Johannes. Warum nicht den Rest? Warum nimmt er nicht alle Menschen und sagt, bringt sie raus. Jetzt zeige ich euch, wer ich bin. Sie ist in der Zeit gestorben. Die war tot. Und er erweckt sie zum Leben. Das wäre doch der perfekte Beweis und die perfekte Demonstration seiner Göttlichkeit, oder? Warum macht er das nicht? Warum erlaubt er es keinem? Und nachdem sie geheilt ist, sagt er sogar, sagt es niemandem. Hä? Vorher erwartet er von der Frau, die soll es bekennen und sie sagt, das sagt es niemandem. Wisst ihr warum? Unter anderem, weil Jesus keine Neugier befriedigt. Er ist kein Entertainer. Er ist nicht gekommen, um unser Intellekt zu kitzeln, uns irgendwelche Beweise zu bringen und dass wir sagen, wow, coole Show. Das war aber interessant heute. Das war echt spannend. So was haben wir noch nie gesehen. Sogar der Herodes, der König, suchte und wollte, dass Jesus vor ihm ein Wunder tut. Und als er gebracht wurde, sagt, hey, komm, mach mir mal einen Trick. Vielleicht glaube ich dann. Er war so, darf ich so sagen, scharf drauf, endlich zu sehen, weil Jesus diese Dinge tat. Und Jesus bleibt stehen, tut nichts. Jesus befriedigt keine persönliche Neugier. Denn diese Neugier wird niemals Glauben wecken. Das macht er nicht. Und darum ist es wichtig, dass wenn wir kommen, es nicht darum geht, dass unsere Neugier befriedigt wird und wir Beweise bekommen. Das ist nicht die richtige Motivation. Was ist das Ziel? Das Ziel oder was ist die wahre Motivation? Ihn zu sehen, ihn zu erkennen, ihn anzubeten. Einfach prüfen, warum will ich diese Dinge wissen? Ist es meine Neugier, die mich treibt? Ist das meine Antriebskraft? Oder was ist, was mich dahin treibt? Zweite Prüfung ist meine Haltung. Wenn ich dieses Buch lese, und das gilt eigentlich die ganze Schrift, aber insbesondere der Offenbarung, weil sie so schwierig ist. Und ich daherkomme und sage, jetzt weiß ich, ich sage es, wie es zu verstehen ist. Ich habe schon viel gelesen, habe viel recherchiert, habe viel gegoogelt, habe die hebräische Sprache studiert. Ich sage, wie das zu verstehen ist. Wenn man mit einer hochmütigen Haltung, in der Haltung der Selbstsicherheit und der Selbsterkenntnis daherkommt, ist das eine falsche Haltung und der Geist Gottes wird uns die Dinge nicht offenbaren. Es braucht eine demütige Haltung, indem man vor Gott kommt und sagt, Herr, wenn du es nicht schenkst, wenn du es nicht offenbarst, die Wahrheit ist außerhalb von mir. Die ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Auch nicht, weil ich studiert habe oder weil ich sonst irgendwas getan habe. Und ich glaube mir, Jesus führt uns an diesen Punkt der Demut, dass wir ganz abhängig von ihm sind und dass wir begreifen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Als Jesus mit den Jüngern ans andere See rüberfährt, und ihr kennt die Geschichte vom Sturm, Sturmstillung, eine wunderbare Geschichte, und dann legt er sich schlafen. Interessant, legt sich schlafen. Und der Sturm, entsteht ein großer Sturm. Die Jünger wissen ganz genau, die sind dort aufgewachsen. Die Stürme sind absolut klar. Und die wissen ganz genau, was sie tun müssen, wie sie das Boot ausrichten, Segel einholen und so weiter. Aber der Sturm ist so groß. Und Jesus schläft trotzdem, gell? Könnt ihr euch vorstellen, in einem Schiff zu schlafen, wo das Schiff sinkt? Hat ja auch jemand beim Schlafen schon mal eine Spritze Wasser ins Gesicht getan? Würdet ihr da weiter schlafen? Jesus schläft. Ja, war sehr müde. Ach ja, war halt menschlich. Jesus schläft und schläft nicht, er arbeitet. Jesus macht den Sturm. Er macht so einen Sturm, dass die Jünger, die gedacht haben, sie haben es drauf, auf den Punkt kommen zu sagen, Herr, hilf, wir kommen um. Er führt sie an den Punkt ihrer Unfähigkeit, ihrer Grenzen, dass sie begreifen, sie brauchen ihn. Obwohl sie das alles gelernt haben. Wenn wir meinen, dass wir mit unserer Prägung, mit unserem Bibellesen den Schlüssel dafür haben, egal wie oft wir die Bibel gelesen haben, wenn wir nicht in diese Haltung kommen, in der demütigen Haltung, Jesus, bitte öffne mir das Herz, ich will dich sehen. Da wird es schwer. Das ist das Zweite. Und die Dritte, was ist das Ziel? Was ist das Ziel, wenn ich das Buch lese? Was will ich? Will ich, dass ich einen schönen Abend habe dann? Will ich einfach bestimmte Dinge wissen? Will ich einfach die Fragen beantwortet haben, die ich schon immer hatte? Bin ich auf der Jagd nach Erkenntnispokalen? Kennt ihr das? So, man liest die Bibel, weil man so bestimmt, man hat Fragen, man will so Erkenntnis. Und dann, wenn man es entdeckt hat, dann denkt man, wow, ich habe was entdeckt. Und dann hat man so einen Schrank zu Hause, Vitrine, und dann stellt man das hinein. Nehmen wir mal an, jetzt aus der Offenbarung, die Zahl 666. Ich hab's verstanden. Stellt man rein und dann geht man rum und sagt, und, wer hat's noch verstanden? Hast du es verstanden? Nee? Ja, bist halt noch nicht so weit. Bist noch nicht so ein reifer Christ. Noch nicht so viel studiert. Hast dieses Buch noch nicht gelesen. Und das macht uns überheblich. Erkenntnis bläht auf. Erkenntnis setzt uns über andere hinweg. Was, du weißt es noch nicht? Noch nicht verstanden? Oh Mann. Ja klar, wie lange bist du Christ? Das ist gefährlich. Und solange, wenn das bei rauskommt, dass man so einen Erkenntnisschrank hat, dessen man sich rühmt, und man ist auf der Jagd nach Pokalen, nach Erkenntnispokalen, dann hat man es nicht verstanden. Dann sagt Paulus, dann hat man gar nichts verstanden, um was es eigentlich geht. Was ist das Ziel? Was ist dein und mein Ziel, die Bibel zu lesen? Und in dem Fall ist die Offenbarung. Um was geht's? Schlag mit mir Matthäus 28 auf. Und jetzt gehe ich mit euch Schritt für Schritt in die nächste Etage. Gleich lesen wir etwas aus der Offenbarung. Matthäus 28. Das ist der grande Missionsbefehl. Ja, der berühmte Missionsbefehl. Es ist zugleich übrigens nicht nur ein Missionsbefehl, es ist zugleich auch ein Lehrbefehl und ein Taufbefehl. Es ist weit mehr. Oder wir können anderes sagen. Der Missionsbefehl ist ein Taufbefehl und ein Lehrbefehl. Das heißt eigentlich missionieren, taufen und lehren. Bei uns heißt es ja anders missionieren, gell? So ein bisschen Kontakte knüpfen, ein bisschen grillen, ein bisschen chillen. Bisschen ins Gespräch kommen und wenn man den an Haken haben, dann taufen und dann lehren. Interessanterweise sieht Jesus eine andere Reihenfolge. Er sagt, wie macht man Jünger? Das ist der Text. Wie man Jünger macht, könnte man darüber predigen. Wie man Jünger macht. Matthäus 28, ich möchte lesen ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach. Und jetzt ist so wichtig. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich kenne kaum, das ist eine der gewaltigsten Aussagen aus dem Munde Jesu nach seiner Auferstehung. Eine der gewaltigsten Aussagen. Mir ist gegeben alle Macht. Nicht ein bisschen Macht. Nicht nur teilweise Macht, nicht nur eingeschränkte Macht, nicht nur zeitweise Macht. Mir ist alle Macht gegeben. Und wo? Im Himmel? Und wo noch? Ja, und auf Erde. Wisst ihr, warum ich das so betone? Denn nicht wenige Menschen, die Jesus lieben und das Wort lesen, meinen immer noch bis heute, ihm ist gegeben alle Macht. Im Himmel und irgendwann mal auf der Erde. Aber jetzt noch nicht. Sondern später wird es sein. Jetzt hat ein anderer hier die Macht. Oh, das ist das Buch der Offenbarung, das uns genau das zeigen möchte. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Im Prinzip, Freunde, hier habt ihr die Hauptbotschaft der Offenbarung. Jesus ist gegeben alle Macht. Er ist der Allmächtige im Himmel und auf der Erde. Wenn ihr mich fragen wollt, bringen die Offenbarung auf einen Punkt, das ist es. Jesus hat die Macht. Ihm ist sie gegeben. Er hat sie bekommen. Und das ist die beste Nachricht, die es gibt. Das tröstet mich. Wenn ich jetzt die Nachrichten schaue, und manchmal erschreckt es einen, oder? Was jetzt in der Welt passiert. Haben uns gerade von einer Nachricht erholt, kommt die nächste. Und wir haben uns nicht mal erholt, kommt die nächste. Dann vergessen nur die eine wieder. Eine Schreckensnachricht nach der anderen. Egal ob geografisch, wirtschaftlich, politisch, sozial, spielt keine Rolle. Da könnte man echt den Mut verlieren. Aber wisst ihr was? Ihr nicht. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist die beste Nachricht, die es gibt. Und wisst ihr was? Ich gehöre ihm. Ich bin sein und er ist mein. Mein Sohnemann ist Bayern-Fan. Darf man das hier sagen? Ich wusste es. Ich muss sagen, ich bin Bayern-Fan. Obwohl wir aus Stuttgart kamen. Gut, jetzt machen sie es langsam wieder. Aber der Bayern-Trikots an, egal, wir sind durch Stuttgart durch, die Leute. Einer sagt zu mir, wie kannst du das erlauben? Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, wer gewinnt immer? Wisst ihr, warum unter anderem er Bayern-Fan ist? Weil Bayern fast immer gewinnt. Ist so. Darüber kann man spekulieren, wie und so, aber es ist eine andere Sache. Der Punkt ist der, wenn sein Verein verliert und er heult, da kannst du nicht verkraften, der ist so sensibel. Ich bin froh, dass er für Bayern ist, weil ich müsste jedes Mal ihn aufbauen, nach jedem Spiel dann, ihn bestechen mit einem Kuscheltier oder sonst irgendwas, weil er es nicht verkraften würde. Der ist so sensibel, deswegen ist es gut. Er ist für die Bayern und fast jedes Mal, ich mache mir schon keine Sorgen, dem wird es auch diesen Samstag wird's ihm gut gehen. Warum? Ja, warum? Abgesehen, er hat sich auf die Seite des Siegers gestellt. Das ist jetzt sehr menschlich. Und darum wird es gut werden. Wie viel mehr wird es gut werden, wenn wir auf der Seite des Siegers stehen? Wir wissen, wer am Ende gewinnt, wer die Macht hat. Und das zu verstehen, das zu begreifen, das zu entdecken und auch dann zu glauben, ist uns dieses herrliche Buch gegeben. Uns wird gezeigt, wer ist der Sieger? Wer ist der Allmächtige? Wem ist gegeben alle Macht? Von daher, ich treffe eine Entscheidung. Auf welcher Seite will ich mich hinstellen? Ich will am Ende jubeln. Ich will am Ende nicht traurig sein. Also entscheide ich mich für Jesus Christus entscheide ich mich. Mein Sohnemann zum Glück auch für Jesus Christus, sich schon entschieden, aber auch für die Bayern. Ja. Okay. Und jetzt schaut man, da geht es weiter. Also wir lesen weiter, Vers 18, Jesus trat zu ihnen, redete und sprach zu mir, ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Merkt euch bitte das, ich werde euch das aus allen Perspektiven zeigen. Dann heißt es, geht nun hin, wie in anderen Übersetzungen heißt, darum geht. Freunde, das ist die Grundlage, warum man geht. Nicht, jetzt reißt euch zusammen, macht eine gute Strategie, plant, bringt Geld zusammen, weiß ich, motiviert euch. Der Grund, warum wir hingehen, ist, weil er die Macht hat. Der einzige Grund, warum man Menschen gewinnen kann, ist, weil er die Macht hat. Und nicht, es liegt nicht in dir und nicht in mir, in ihm, weil er die Macht hat. Und dann sagt er, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wen? Alle. Alle Nationen. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Kein Unterschied mehr. So wichtig. Macht alle Nationen. Man kann das gerade grammatikalisch so sehen. Macht, im Prinzip, das sind Partizipien, sagt das euch was, wie man etwas macht, ja, machen, gehend, macht Jünger, wie, indem ihr geht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt, so macht man Jünger, sagt Jesus, geht hin, oder macht Jünger, gehend, taufend, lehrend. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, Heiligen Geistes und lehrt sie, und jetzt kommt's, und lehrt sie zu, was steht bei euch? Zu bewahren. Wir könnten das anders übersetzen, zu halten, zu tun, oder? Das ist schon interessant. Was lernen wir? Erkenntnispokale sammeln. Ein Jünger ist der, der viel weiß. Ein Jünger, der ein unglaubliches Wissen über die Bibel hat. Ein Jünger Jesu ist der, der tut. Und was tut er? Was Jesus ihm aufgetragen hat. Das ist Weisheit. Das ist biblische Weisheit. Biblische Weisheit ist nicht derjenige, der viel weiß. Das ist griechische Weisheit, nicht biblische. Hebräische Weisheit ist, die wir uns in den Sprüchebüchern in herrlicher Weise dargestellt wird, der ist weise, der entsprechend dem, was er hört, lebt. Biblische Weisheit bedeutet gelebte Lehre, wenn man das so sagt. Das heißt, wenn Gott mir sagt, Freunde, Willi, mach einen Schritt nach rechts. Und ich das mache. Wisst ihr, dass ich übelst weise dann bin? Wie Plato. Oder Obama. Oder weiß was ich. Wer das tut, was Gott sagt, ist weise. Und wenn Gott mir sagt, Wille, predige die Offenbarung und ich sie predige, bin ich genauso weise, wenn ich einen Schritt nach rechts gemacht habe. Versteht ihr, was ich meine? Denn beides gibt mir Gott. Es ist nicht meins. Aber meins ist, ihm gehorsam zu sein. Denn entsprechend dem, was er mir sagt, zu leben, das macht ein Kind Gottes aus. Das ist übrigens der neue Bund. Ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln und sie tun. Dass ich werde es machen, sagt Gott. Durch meinen Geist, der in ihnen wohnen wird. Aber jetzt ist wichtig. Ein Jünger Jesu ist, woran erkennt man einen Jünger Jesu? Er lebt entsprechend, oder? Er tut es. Er bewahrt es. Ich habe euch vorhin gesagt, ich bin in Russland aufgewachsen. Bis ich 11 war. Und mein Job war da genauso Brot holen gehen wie in Deutschland. So, ich bin der Brotmann. Und es hat, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, für mich gefühlte 14 Kilometer, wahrscheinlich waren es viel weniger. Aber ich musste dann eine Weile laufen, um Brot zu holen. Und meine Mutter hat mir Geld gegeben, meistens waren es 10 Kopeke, das ist noch hartes Geld. Und dann habe ich meine Shorts reingesteckt und bin losgelaufen, um das Brot zu holen. Und das ging durch Berg und Tal und Flüsse und Brücken, und bis ich dann an dem Laden war, wo es frisches Brot gab. Aber die Reise war echt immer interessant und sehr spannend. Und eins um andere Mal ist ein totes Schwein vorbeigeschwommen dann im Fluss, und dann war es super interessant. Und da musste ich erst das mal bearbeiten und den geblähten Bauch aufspießen und so. So, Entschuldigung, aber das habe ich halt gemacht damals. Ja, es war sehr, auf jeden Fall hat es mich sehr abgelenkt. Und irgendwann mal kam ich beim Laden, zack, und die waren weg, weil dann mit dem Schwein zusammen. Oh nein, wieder zurück, Ärger gekriegt, wieder Geld, ab. Hat sich für mich 28 Kilometer dann angefühlt. So, auf jeden Fall wieder zurück, Brot geholt. Und nach einer Weile bin ich dann gelaufen und wusste, okay, wenn ich es verliere, dann war es das. Und dann bin ich stehen geblieben, Hand in die Tasche, oh, ist noch da. Und weitergelaufen. Und wenn ich irgendwas gefunden habe, was mich interessiert hat, stehen geblieben, bevor ich weitergelaufen bin, rein, habe ich es noch? Ja, ich habe es noch, weitergelaufen. Das ist bewahren. Immer wieder nachschauen, habe ich es noch? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Weiß ich noch, um was es geht? Habe ich das, was mir gegeben worden? Habe ich es noch behalten? Oder habe ich das schon längst vergessen, längst verloren? Bewahren ist, behaltet das, lebt entsprechend, was ich euch gegeben habe, nicht Macht. Nur nebenbei, der Mensch hat keinen Schöpfungsauftrag, er hat nur einen Bewahrungsauftrag. Da, wo der Mensch sich als etwas neu erschaffen will, spielt er sich als Gott auf. So wichtig. Er hat uns so viel gegeben, damit wir es. Und das ist reichlich, wozu wir in der Lage sind. Aber wir machen die Dinge nur aus dem, was ja Gott uns an Ressourcen und allem gegeben hat. Unser Auftrag ist, das zu bewahren, was Gott uns gibt. Nicht das zu machen. Gott hat nicht gesagt, Mensch, jetzt mach dich mal selber. Er hat nicht gesagt, Mensch, mach dir eine Erde. Oder? Der hat auch nicht gesagt, Mensch, mach dir eine Frau oder einen Mann. Mach dir eine Ehe. Mensch, mach dir eine Erlösung. Mach dir einen neuen Himmel, neue Erde. Was Gott immer macht, Gott schuf und sagt, bewahre es. Leb entsprechend dem, was ich dir gegeben habe. Seid ihr noch mit mir? Hab ich euch verloren? Ich will euch akklimatisieren auf dem Berg nach oben. Zwei Wissenschaftler stehen da. Ich habe so einen Comic gelesen. Mit so süßen Fliegen, runde Brillen, weiße Kittel. Einer hat einen Hammer, so einen Pickel in der Hand, der andere eine Schaufel. Und sie stehen da, gucken in den Himmel und schreien zu Gott. Gott, wenn wir genauso wie du aus der Erde einen Menschen machen, lässt uns dann in Ruhe. Ja, haben halt Schnauze voll von Gott. Die sagen, wenn sie das Gleiche machen können wie Gott, dann brauchen wir ja nicht mehr. Also Gott, wir beweisen dir, wir können auch einen Menschen machen. Also, und dann war ich sehr selbst gespannt, was Gott dann sagt im Comic. Und dann kommt eine Stimme, ich vermute sehr tief. Ja. Und die, okay. Und dann siehst du, wie die gerade so reinhauen wollen und volle Euphorie jetzt ans Werk gehen und Gott loszuwerden und einen Menschen selber zu machen. Wollen gerade reinpacken, in die Erde reinpicken, die Erde sich holen. Dann hört man eine Stimme aus dem Himmel. Stopp. Halt, halt. Die bleiben stehen. Aber bitte aus eurer eigenen Erde. Aus eurer eigenen Erde. Wenn ihr das machen könnt, dann sind wir auf einem Level. Macht eine Erde. So, wir können nichts selbst machen. Und selbst wenn wir große Dinge, Fortschritte machen in der Medizin, in der Wirtschaft, was auch immer, dann können wir das nur aus dem, was Gott vorher geschaffen hat. Da, wo der Mensch anfängt, es selber zu tun, spielt er sich als Gott auf. Wir haben einen Bewahrungsauftrag. Und dieser Bewahrungsauftrag lebt entsprechend dem, was ich getan habe, was ich gesagt habe, was ich vorbereitet habe. Das macht einen Jünger aus. So wichtig. Das macht einen Jünger aus. Blättert mit mir aus dem Matthäusevangelium ins Johannesevangelium. Bisschen weiter. Die Zeit ist nicht unser Freund hier auf der Erde. In allen Belangen, gell? Man altert zu schnell, man hat kaum Zeit zum Bibellesen. Okay, im Johannesevangelium, und zwar Johannes 7. Jesus wird von den schriftgelehrten Pharisäern, von den Juden, hier angegriffen, in Frage gestellt. Sie glauben ihm nicht, sie nehmen seine Autorität nicht an. Auch nicht das, was er sagt, auch nicht das, was er tut. Und schaut mal, was er ihnen antwortet in Johannes 7, Vers 7, glaube ich. Nicht 7, Vers 16. Vers 16. Ich habe es falsch mir auch notiert, in meiner Bibel steht es richtig. 7, Vers 16. Jesus sagt folgendes. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat, nämlich von Gott. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ich aus mir selbst rede. Seht ihr das? Was ist der Schlüssel zum richtigen Verständnis? Wie kann man prüfen und wissen, ob die Lehre, die da gebracht wird, echt ist oder nicht, von Gott ist? Wenn jemand sie tun will, solange du sie nicht tun willst, wirst du nicht wissen, ob sie wahr ist oder nicht. Das ist so entscheidend. Jesus sagt, wenn jemand von euch bereit ist, das, was er hört, auch danach zu leben, wird Gott sich ihm offenbaren und er wird ihm die Wahrheit zeigen. Wenn du aber nur es dir nur darum geht, Erkenntnis zu sammeln, das war's. Wenn es nur darum geht, zu überführen und zu sagen, ich beweise, das ist falsch. Das haben sie die ganze Zeit getan. Das Tun ist ein wesentlicher Bestandteil und ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Bin ich bereit? Darf das Wort Gottes mir das sagen, was es sagen will? Darf ich das persönlich an dich stellen? Darf die Bibel das sagen, was sie will? Oder darf sie nur das sagen, was du willst, dass sie dir sagt? Denn so oft gehen wir damit um. Das passt mir nicht. Das zeigt sich schon, wie wir selektieren beim Lesen. Und nicht nur Bücher, sondern Abschnitte und Kapitel und Verseweise. Nochmal, darf das Wort Gottes dir das sagen, was es zu sagen hat? Oder darf es dir nur das sagen, was du hören willst? Ich will nochmal sagen, darf es dir das sagen, was du tun sollst? Das ist entscheidend. Und Jesus sagt in Kapitel 14 im Johannesevangelium, dass man daran erkennt, ob man wirklich Jesus liebt oder nicht. Kapitel 14, Vers 1, Vers 15. Kapitel 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, bewahren. Es ist nicht so, wir lieben und dadurch werden wir, oder nee, andersrum. Es ist nicht so, dass durch das Halten der Gebote wir dann die Liebe wirken, sondern er sagt, wer mich wirklich liebt, der wird meine Gebote halten. Wenn ich wirklich meine Kinder liebe, dann werde ich dementsprechend mit denen umgehen, oder? Wenn ich wirklich meine Frau oder meinen liebe, dann werde ich dementsprechend mit ihm umgehen, oder? Wenn ich nicht liebe, ich kann sagen, ich liebe dich, Schatz. Aber durch meine Taten beweise ich, dass ich gar nicht das tue, oder? Und wisst ihr, wie oft unsere Taten das durchstreichen, was wir sagen, statt dass sie unterstreichen, was wir sagen. Darum übrigens hat Jesus so viele Zeichen Wunder getan, mit diesem Ziel, um zu zeigen, dass was er sagt, wahr ist. Und nicht einfach, um ein soziales Evangelium aufzurichten. Um zu zeigen, was ich sage, ist wahr. Wenn ihr nicht glaubt, was ich sage, dann glaubt doch wenigstens der Taten wegen, die ich tue. Die sind ein Beweis, ein Beleg. Jesus sagt, wer wirklich sagt, ich liebe Jesus, an der Frucht wird man es erkennen, ob er bereit ist, danach zu leben. Das ist entscheidend. Und das hat damit zu tun, ob Gott sich dann uns offenbart. Schaut mal in Vers 21, im gleichen Kapitel. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und er und mich selbst ihm offenbaren. Merkt ihr, wie verknüpft Erkenntnis, Offenbarung mit der Liebe und mit der Bereitschaft darin zu leben verknüpft ist? Ich möchte das einfach am Anfang noch bewusst nochmal stellen, weil wir haben viele Fragen in Bezug auf die Bibel, wir haben viele Fragen in Bezug auf die Offenbarung. Aber wenn wir daherkommen, um nur Erkenntnispokale zu sammeln und nicht sagen, okay, ich will wissen, was Gott mir sagt, was ich tun soll, dann haben wir gehen wir meinetwegen mit Pokalen nach Hause, aber es hat keinen Wert mit unseren Pokalen. Das hat was mit deiner Grundhaltung zu tun, mit deiner Grundhaltung zu tun. Jetzt kommen wir, die bimmelt schon, die Zeit ist schon fast rum, jetzt kommen wir in die Offenbarung, endlich. Die nächste Stufe erklimmen wir. Schlag mit mir Offenbarung 1 auf. Jetzt kommen wir zu der großen Klammer der Offenbarung, die ganzen herrlichen 22 Kapitel zusammenhalten. So, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3 möchte ich lesen. Vers 1 und 2 werden wir auch auf jeden Fall lesen, aber nicht heute, morgen. Aber Vers 3, schaut mal, glückselig, oder man kann übersetzen, zu beneiden ist der, oder freuen darf sich derjenige, oder gerettet ist der. Das sind die verschiedenen Umschreibungen für glückselig. Die Seligpreisungen aus dem Matthäus-Evangelium, der Bergpredigt, sind uns einigermaßen bekannt, oder? So, da entfaltet Jesus, wer ein geretteter Mensch ist. Und hier auch, wir können sagen, glückselig, also glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. So beginnt die Offenbarung. Glückselig, freuen darf sich der, der das liest und die das hören und dann viel wissen. Und dann Bescheid wissen über die Hure Babylon und Bescheid wissen über die Zahl 666 und Bescheid wissen über den Antichrist. Ob es jetzt Russland oder Amerika ist, ob das da wer auch immer sein mag. Nein. Glückselig ist der, der es liest, der es hört und danach handelt, danach lebt, es in seinem Leben in Anspruch nimmt, es auf sich bezieht. Darum geht es hier und nicht weniger. Der ist zu beneiden. Wisst ihr warum? Weil der ist auf der Seite des Siegers. Darum ist er zu beneiden. Darum ist er glücklich, wie mein Sohn, weil am Ende gewinnt. Weil am Ende der Pokal vergeben wird. In dem Fall ein Siegeskranz. Der Wettlauf vollendet wird. Glückselig, die bewahren. Wie viel aus der Offenbarung bewahren? Ja, nur die ersten drei Kapitel. Weil ab Kapitel 4, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ab Kapitel 4 gilt das nicht der Gemeinde. Habt ihr schon mal gehört? Ich bin sehr froh, dass ihr es nicht gehört habt, eigentlich hätte ich es nicht sagen dürfen. Aber es gibt Theorien und es gibt Überzeugte, wirklich, ich will es ihren Glauben nicht absprechen und ihnen auch deswegen nicht schlechter darstellen. Aber es gibt wirklich Menschen und Christen, die Bibel lieben, Jesus lieben und ich sie auch. Aber sie behaupten, dass ab Kapitel 4 alles Zukunft ist und das trifft uns nicht. Davor sind wir schon alle entrückt. Schön wär's. Wirklich, also es wäre echt schön. Heute wär's schon schön. Jetzt wär's gut. Spare ich mir die Heimfahrt. In 3 Stunden. Nee. Der ist zu beneiden, der ist glücklich, der das liest, der das hört und dann sein Leben danach ausrichtet. Und jetzt geht man mit mir Kapitel 22, Vers 7. Das heißt, das letzte Kapitel der Offenbarung. Vorher heißt es, die Zeit ist nahe, glückselig, das bewahrt. Und Vers 7, Kapitel 22. Und siehe, ich komme bald. Das heißt, die Zeit ist nahe. Das ist der gleiche Gedanke, die gleiche Formulierung. Glückselig, der die Worte der Weisung dieses Buches bewahrt. Sie tut, sie hält. Und das steht wo? In Kapitel 22. Das ist das Letzte. Kapitel 1 beginnt wie? Die Offenbarung beginnt wie? Gleich werdet ihr es hören und lesen. Also, und dann bitte bewahrt. Und nachdem alles besprochen, alles aufgezeigt wird, heißt am Ende, so nochmal Erinnerung. Und jetzt bitte tut es. Ja, aber übrigens nur bis Kapitel 4, weil das gilt ja euch nicht. Dieses bewahrt hört da nicht auf nach den ersten 3, sondern was muss man bewahren, wenn es am Ende steht? Alles, das Ganze, ja, das macht es herausfordernd, oder? Deswegen muss man verstehen, was da drin steht. Wenn deine und meine Glückseligkeit an dem Bewahren dieses Buches liegt, wie wichtig ist, dass wir uns mit diesem Buch auseinandersetzen? Kann man dann sagen, ich halte nichts als relevant? Doch, es gerade das ist es. Sehr als relevant, sehr. Dann entscheidet sich, wo ich stehe, auf welcher Seite ich stehe. So, das bildet diese Klammer. Das Ganze heißt, dass wir bewahren sollen. Ich möchte so schließen, beziehungsweise die Offenbarung schließt so. Gehen wir mit mir in Kapitel 22, Vers 18 und folgende. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, sehr, sehr entscheidend. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weisung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihnen die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches der Weisung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt von denen, die in diesem Buch geschrieben ist. Wie ernst ist das denn? Oder? Je nachdem, wie wir mit diesem Buch umgehen, hängt davon ab, wo wir sein werden. Wenn wir etwas dazu tun oder wegtun, davon hängt meine und meine Glückseligkeit ab. Versteht ihr? Weil das ist so wichtig. Das heißt, wenn ich sage, ja, das gilt uns, das gilt mir nicht, das gilt nicht, was mache ich dann? Ich tue Dinge weg. Gefährlich. Oder wenn ich dann Dinge hineinlege und sage, ja, bestimmt ist es das, bestimmt ist es das. Wenn ich mehr daraus mache, als es ist. Beides ist gefährlich. Und jetzt kommen wir an den Punkt, dass mich jedes Mal vor Ehrfurcht erstarren lässt, jedes Mal die Fahrt zu einem Predigtdienst, zu einem Lehrdienst für mich schwerste Anspannung und geistlicher Kampf ist. Und darum ich ein paar Minuten vorher brauche, bevor ich irgendwo hingehe. Weil ich weiß, in dem Moment, wo ich jetzt nach vorne gehe und etwas sagen werde, entweder mache ich das so treu, wie ich kann, oder ich werde etwas wegtun oder etwas dazu tun. Da steht so viel auf dem Spiel. Wenn es irgendein Buch wäre, irgendeine Literatur, meinetwegen, da kann ich interpretieren, kann ich auslegen, kann ich meine Meinung sagen. Das ist meine Meinung, du hast halt deine Meinung. Jeder sei seine Meinung gewiss und glücklich. Akzeptieren wir sie. Ich akzeptiere dich, du akzeptierst mich. Wunderbar. Wenn das ein normales Buch wäre, aber wenn das Gottes Wort ist, das heißt, wenn Gott es gesprochen hat und es mit inspiriert und auch bewahrt hat bis heute. Und wenn das Wort Gottes ist, und ich glaube das, ich weiß nicht, wo du da stehst, aber wenn es so ist, dann halte ich Gottes Wort in seiner Hand und mit wie viel Ehrfurcht muss ich da an dieses Buch herangehen? Wie vorsichtig muss ich sagen, irgendeine Behauptung loszuwerden, ohne sicher zu sein, dass es so wirklich ist, oder? Habt ihr noch kurz einen Moment? Ich habe gelesen von einem Pastor, oder ich habe das gehört, wenn ich so die Fahrten, diese Strecke höre, ich Predigten und Vorträge und so hole ich mir selbst Nahrung. Und ich hörte von einem Pastor, wie er erzählt, dass er in einem Zug zu einem Dienst gefahren ist. Ich fahre immer mit dem Auto, da bin ich flexibler. Aber er fährt im Zug. Und er sitzt im Abteil und nutzt die Zeit und liest Gottes Wort. Und merkt, wie sein Nachbar da sitzt und permanent schielt und ihn beobachtet. Ja? Und er liest weiter die Bibel. Und dann irgendwann mal sagt er, oh, Sie lesen die Bibel? Und er sagt, ja, richtig, gut gemerkt. Er sagt, ich lese auch ab und zu die Bibel. Und er sagt, oh, schön, freut mich. Also, ist schon ein spannendes Buch. Sie kommen zum Sprechen und dann kommen Sie auf den Punkt, wie dieser Mitfahrer zu dem Pastor sagt, also, bei mir ist es so, für mich sagt die Bibel oder bedeutet das, was ich verstehe, was ich meine, dass es bedeutet. Also das, was ich da sehe und verstehe, das ist die Bedeutung. Und jemand anders liest, er versteht etwas anderes, das ist halt seine Bedeutung. Und dieser Pastor guckt ihn an und sagt, ja, Sie haben absolut recht. Das Wort Gottes ist unfehlbar, es hat nur eine Bedeutung und es hat nur eine Wahrheit. Da guckt ihn an und sagt, nee, das habe ich gerade nicht gesagt. Ich meine Folgendes. Das Wort Gottes, wenn ich das in die Bibel lese, dann hat das die Bedeutung, die ich verstehe, was das für mich halt bedeutet. Für den anderen mag das was anderes sein. Der guckt ihn an, klopft ihn auf die Schulter. Ja, genau, absolut recht, was Sie sagen. Es ist absolut wahr, es hat nur eine Bedeutung. Der guckt ihn an und sagt, sind Sie taub? Ich sage es Ihnen noch einmal. Die Bedeutung ist die ich habe. Und ein anderer hat eine andere Bedeutung. Und er guckt ihn an und sagt, ja, das habe ich ja gerade gesagt. Sie haben absolut recht. Nur eine Bedeutung, nur eine Wahrheit. Der wird schon stinkig. Und dann sagt er, Sie können doch nicht meine Worte nehmen und das verdrehen, wie es Ihnen passt. Das ist unfair. Das darf man nicht machen. Sagt, ach ja. Also geht es nicht gut? Nein. Das habe ich gar nicht gemeint, was Sie da die ganze Zeit sagen. Ja, aber Sie meinen, dass man das Wort von Gott nehmen kann und es verdrehen kann, wie es einem passt? Und das ist okay? Das ist Gottes Wort. Wenn wir damit umgehen und vor allem, wenn wir mit so schwierigen Stellen umgehen, die Gott gesprochen hat, dann braucht es eine Haltung, eine demütige Haltung. Dann müssen wir hinsetzen und sagen, oh Herr, bitte bewahre mich, dass ich so nah, wie es nur geht, bei dir bleibe. Dass ich das verstehe, was du eigentlich damit gemeint hast und nicht, was ich denke, was damit gemeint ist. Selbst wenn es mir nicht passt, selbst wenn es gegen meine Tradition, gegen meine Prägung, gegen mein Fleisch, gegen mich selbst ist, bitte zeig mir, was ist deine Bedeutung von deinem Wort? Darf ich dich persönlich fragen, willst du das? Willst du wissen, was Gott sagt? Oder willst du einfach nur wissen oder bestätigt bekommen, was du schon immer eigentlich gedacht hast, dass das so ist? Wisst ihr, wie oft ich rede nicht ohne Grund so. Auch wenn ich fühle mich nicht jung, ja, ich bin erst 40, ich meine, ich sage, so jung bist. Ich fühle mich schon ein bisschen älter. Ich bin seit ich 22 bin ich im Predigtdienst. Und das sind schon ein paar Jährchen. Und Und gerade wenn über diese Themen ich eingeladen werde zu sprechen, zu lehren und zu predigen oder der Bibeltext sie mir gibt und ich darüber predige, erfahre ich nicht wenig Widerstand. Bis dahin, dass manche mich als Irrlehrer bezeichnen, gegen mich kämpfen, verleumden, sehr aktiv das tun, weil es ihnen nicht in den Kram passt. Weil es ihnen nicht das bestätigt, was sie über Jahre geglaubt haben, dass es so ist. In dem Moment, wo es dagegen ist, beginnen sie an mich zu hassen. Das will ich so sagen. Nicht alle. Ich hoffe so sehr, dass nach diesem Wochenende ich nicht von euch gesteinigt werde. Aber ich hoffe es genauso. Und wirklich, dass ihr euch als Berüaner erweist. Kennt ihr dieses Völkchen? Die haben in der Nähe, glaube ich, von Thessalonich gewohnt. Und als Paulus in Thessalonich gepredigt hat, haben sie ihn dort verjagt. Darf ich euch das nochmal kurz zeigen? Weil das soll unsere Ausrichtung sein. Apostelgeschichte 17. Ab Vers 1 lese ich, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Vers 2, Apostelgeschichte 17. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen müsste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Das hat Paulus getan. Permanent, wo er kam, hat er Jesus von der Schrift verkündigt. Sein Anliegen war, zu zeigen, wie Jesus in der Bibel zu finden ist. Das hat er gemacht. Nicht über Theologie, nicht über Systematik, nicht über irgendwas. Und er war übrigens sehr gelehrt. Ein toller Schüler von dem besten Theologen damaliger Zeit, Gamaliel. So, wenn jemand das zu erzählen hatte, dann er. Aber er hat nur eins im Sinn, Jesus von der Schrift zu verkündigen. Das hat ihm den Hass eingebracht, weil er in einer Art und Weise die Bibel auslegte, wie die Juden es gehasst haben. Die haben andere Vorstellungen, die haben andere Traditionen. Die haben, nee, Paulus, das kannst du so nicht sagen. Er hat gesagt, wisst ihr was? Das vom ersten Buch Mose bis Maleachi Jesus verkündigt wird. Nö, ein Hals. Und dann geht er Schritt für Schritt, Schrift für Schritt und zeigt ihnen, was ich mit euch auch machen werde. Und sie hassten ihn dafür, weil das sprengte ihr normales Verständnis, ihr geprägtes Denken, was sie bis jetzt über die Bibel dachten. Und er musste fliehen. Und dann geht er weiter und kommt nach Beröa, das ist ein schwieriger Name. Beröa, genau. Vers 10. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Interessant, gell? Er geht gleich wieder in die Synagoge. Er weiß, was ihn erwartet. Ab wieder zurück. Er musste es tun, er hatte keine andere Wahl, war berufen. Vers 11. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Das waren etwas Bessere. Die waren edel. Aber woran lag ihre Edelkeit? Kann man das so sagen? Nee, gell? Kann man nicht sagen. Was machte sie so edel? Was machte sie so edel? Wie hast du?
Die Nürnberger sagen Ordentlichkeit.
Oh, das ist so wie Adel, gell? Schaut mal da, was machte sie edel? Diese aber waren edel als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich in die Schriften, ob es sich so verhielte. Das ist der Schlüssel. Das ist edel. Man hört und man ist so, wenigstens so fair, es sich mal anzuhören. Und nicht von vornherein, Roland, quietsch, fertig. Das passt mir nicht. Oh, wie oft war das so? Dann kam ein Bruder nach vorne, nimmt ein Buch. Ah, klar, das kann nicht sein. Ein Satz gelesen, nee, das war's. Roland runter, das Wochenende ist gelaufen. Edel und fair. Sie haben sich das angehört. Und jetzt sind sie hingegangen und haben es geprüft. Die haben die Bibel von vorne nach hinten gewälzt und haben geschaut, ist das wirklich wahr? Und tatsächlich, das steht ja wirklich da. Sie haben die Schrift geprüft. Und wie oft haben sie es getan? Sogar täglich. Nicht schlecht. Ich wünsche mir, dass wir das am Wochenende jetzt machen können. So, heute haben wir die erste Etappe geschafft. Und mit dieser Grundeinstellung, und wir sind bei der allgemeinen Einleitung heute gewesen, sehr allgemein, aber das ist das erste Schnuppern. Und hier geht es um unser Herz, hier geht es um unsere Haltung. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr nach Hause geht, natürlich erstmal, dass ihr morgen wiederkommt. Das hoffe ich sehr. Aber wenn ihr morgen wiederkommt, dass ihr einfach vor Gott geht und sagt, Herr, lass mich edel sein in diesem Fall. Ich will hören, will prüfen, will lesen, mitlesen und verfolgen, ob das wahr ist, was da eigentlich gesagt wird oder nicht. Mit der Bereitschaft, mit dem Ziel, das im Leben anzuwenden. Danach zu leben, es umzusetzen. Und glaubt mir, der Geist Gottes, der wird so gerne euch dabei helfen. Er steht in den Startlöchern, um dabei zu helfen, um dieses Ziel zu erreichen. Mit Sicherheit, er wird sich freuen. Nein, nicht nur wird, er freut sich darauf. Ich mich auch auf morgen. So, wir haben gute Zeit. Wir sind noch keiner eingeschlafen. Ja, zumindest ihr vorne nicht. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr eine lange Fahrt und dann noch durchgehalten, ob ihr morgen so Plastiktüten mitnehmen, weil ich spuck ziemlich viel, glaube ich. Man sagt ja, wessen Herz voll ist, geht der Mund über. Und bei mir ist das ab und zu ein bisschen mehr. Ich habe schon ein paar Mal gemerkt, es tut mir leid, ich kann das schieben ein bisschen zurück. Ansonsten wie beim Fußball, gell? Kennt ihr diese, wenn es regnet. Verteilen immer. Okay. Also, ich möchte den Abend abschließen. Ich würde gern beten. Ist es okay, wenn wir mal aufstehen dazu? Ihr seid so lange gesessen. Können wir auch kurz stehen vor unserem Herrn. Du bist würdig, Jesus Christus, weil dir gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Und diese Macht und diese Herrlichkeit wollen wir sehen, würde ich so gerne den Geschwistern in diesem Wochenende zeigen, was das bedeutet. So bitte ich dich, prüfe unser Herz. Im Hören prüfe auch mein Herz im Reden, dass die Motive richtig sind, dass die Motive edel sind und dass wir aufnahmebereit sind. Öffne die Augen des Herzens, öffne die Augen des Herzens, Herr Jesus, damit wir dich sehen können, dich in aller Herrlichkeit sehen können. Dass unser Glaube gefestigt wird, gestärkt wird, ja, geweckt wird, vielleicht sogar neu gegeben wird. Ich bitte dich darum. Schenke dieses Wunder, das kannst nur du tun. Und ich danke dir, dass du einer bist, der gerne gibt, aus Gnade gerne gibt. Ich preise dich dafür. Segne alle, die heute hier waren, auch auf dem Nachhauseweg und bringen sie morgen wieder her, bitte ich dich darum. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Erholt euch, schlaft gut. Bis morgen um 10 Uhr.